Was ist nun Mathematik? Mathematik ist das beharrliche Herausdestillieren von Grundstrukturen unserer Gedanken. Der Evelyn sagt, Zahlen, logisches Schließen, Kommunikation, Bewegung und Veränderung, also Differentialgleichung, Gestalt, Symmetrie und Regularität, Lage. Machen wir dabei Fehler? Ja, wir machen mindestens so viele Fehler wie Puderbär. Es ist nicht auszuschließen, dass das, was wir wissen, alles falsch ist. Die Welt ist vermutlich nicht das, was wir glauben, dass sie sei. Wir überleben nur gerade mal ein bisschen mit unserer Vorstellung wie die Flechten. Diese Auffassung wird unterstützt durch die folgende Passage aus Benjamin Lee Whorfs Sprache, Denken und Wirklichkeit. Nicht falsch. Wenngleich die Linguistik heute von dem Herrn Whorf etwas abgerückt ist. Herr Whorf ist an sich Chemieingenieur und hat sich also sehr früh mit Linguistik auseinandergesetzt. Hat dann auch irgendwann einen Linguistik-Lehrstuhl gehabt und ganz feine Sachen aufgeschrieben. Und da das schon so alt ist, fast nicht zu sehen ist, habe ich einige Aussagen von Whorf herausgeholt. Herr Whorf hat sich insbesondere auseinandergesetzt mit den Sprachen der Völker Nordamerikas und die haben erstaunlicherweise eine ganz, ganz andere Struktur, eine solche Struktur, die wir gar nicht für möglich hielten. Das hat aber natürlich sehr starke Aussagen, sehr starke Implikationen für die Aussagen, die wir über die Welt machen. Die Grammatik formt den Gedanken. Als die Linguisten soweit waren, eine größere Anzahl von Sprachen mit sehr verschiedenen Strukturen kritisch und wissenschaftlich untersuchen zu können, erweiterten sich ihre Vergleichsmöglichkeiten. Phänomene, die bis dahin als universal galten, zeigten Unterbrechungen und ein ganz neuer Bereich von Bedeutungszusammenhängen wurde bekannt. Man fand, dass das linguistische System, mit anderen Worten die Grammatik, jeder Sprache nicht nur ein reproduktives Instrument zum Ausdruck von Gedanken ist, sondern vielmehr selbst die Gedanken formt. Schema und Anleitung für die geistige Aktivität des Individuums ist, für die Analyse seiner Eindrücke und für die Synthese dessen, was ihm an Vorstellungen zur Verfügung steht. Die Formulierung von Gedanken ist kein unabhängiger Vorgang, der im alten Sinne dieses Wortes rational ist, sondern er ist beeinflusst von der jeweiligen Grammatik. Er ist daher für verschiedene Grammatiken mehr oder weniger verschieden. Wir gliedern die Natur an Linien auf, die uns durch unsere Muttersprache vorgegeben sind. Gut. Das linguistische Relativitätsprinzip nach Whorf sagt aus, dass kein Individuum Freiheit hat, die Natur mit völliger Unparteilichkeit zu beschreiben, sondern eben, während es sich am freiesten glaubt, auf bestimmte Interpretationsweisen beschränkt ist. Am meisten überrascht die Entdeckung, zwei Seiten weiter, dass einige große Verallgemeinerungen der westlichen Welt, zum Beispiel die Zeit, Geschwindigkeit und Materie oder Material, für den Aufbau eines konsistenten Weltbildes keinesfalls wesentlich sind. Das Hopi, also eine Indianersprache, kann man als eine Sprache ohne Zeitbegriff bezeichnen. Sie kennen die psychologische Zeit, die der Dürer-Berg sonst ähnlich, aber diese Zeit ist was ganz anderes als die mathematische Zeit unserer Physiker. Eine der Eigentümlichkeiten der Hopi-Zeit ist, sie wechselt mit jedem Beobachter, erlaubt keine Gleichzeitigkeit und hat null Dimensionen. Das heißt, man kann ihr keine Zahl zuteilen, die größer als 1 ist. Die Hopi sagen nicht, ich blieb 5 Tage, sondern ich ging am 5. Tag weg. Für Worte, die sich auf diese Art Zeit beziehen, wie das Wort Tag, gibt es kein Plural. Die Hopi-Sprache hat kein Wort als Äquivalent zu unserem eilig oder schnell. Für die Übersetzung dieser Termine wird gewöhnlich ein Wort benutzt, was in Verbindung mit Bewegung, mit intensiv in Verbindung bringt. Man sieht also, man hat also in vielen Sprachen eine ganz andere Struktur als unsere Struktur und wahrscheinlich würde auch in dieser Sprache eine ganz andere Mathematik herauskommen, wenn dann die Hopi sich mit Mathematik beschäftigt hätten. Sie haben es nicht. Jetzt tun sie es, sprechen inzwischen aber amerikanisch und sind dann also wieder von unserer Sprache natürlich eingefangen. Sprache ist aber nicht nur Kultur, sondern auch machtabhängig. Dazu möchte ich Ihnen gerne einen kurzen Abschnitt aus Alice hinter den Spiegel von Lewis Carroll vorlesen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Für ältere Kinder, wieder ganz schön, haben wir auch gerne gelesen. Vorher, die meisten kennen also Alice im Wunderland. Da geht es darum, dass Alice irgendwie mit Spielkarten zu tun hat. Alice hinter den Spiegel hat mit Schach zu tun. Und lauter Schachfiguren treten auf. Gut, und der Herr Lewis Carroll war Mathematikprofessor und hat dieses Buch, die beiden Bücher geschrieben, für sein Patenkind, was damals zu dem Zeitpunkt 9 Jahre war, und anschließend auch Mathematik studiert hat. Gut, okay. So. Daraus lese ich ein ganz kurzes Stück. Es treten in diesen Büchern von Lewis Carroll immer bekannte Charaktere auf aus Kinderreimen, englischen. Und wir haben jetzt also Goggle-Moggle, so ist das übersetzt worden von Herrn Enzensberger. An und sich heißt das Humpty Dumpty. Humpty Dumpty sat on a wall. Kennen Sie vielleicht auch das Ganze. Wenn Sie Alan Parsons Project kennen, da gibt es also auch all the king's horses and all the king's men couldn't hold Humpty together again. Gut, und es trifft also jetzt Alice im, nicht im Wunderland, sondern hinter den Spiegeln auf Humpty Dumpty, also auf Goggelmoggel. Und da kommt mit ihm in ein Streitgespräch darüber, ob es jetzt besser ist, also zum Geburtstag etwas geschenkt zu bekommen oder zum Ungeburtstag. Und man hat gerade ausgerechnet, der Ungeburtstag zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, es sieht zwar aus, es sei es richtig, sagt Goggelmoggel, und ich kann das jetzt vielleicht nicht im Einzelnen durchgehen, die Rechnung. Es geht daraus aber auf jeden Fall hervor, dass du in 364 Tagen im Jahr etwas zum Ungeburtstag geschenkt bekommen kannst. Schon, sagte Alice. Aber zum Geburtstag nur an einem, nicht wahr? Wenn das keine Glocke ist. Ich verstehe nicht, was Sie mit Glocke meinen, sagte Alice. Goggelmoggel lächelte verächtlich. Wie solltest du auch? Ich musste es dir ja zuerst auch noch sagen, Mathematikvorlesung. Ich meinte, wenn das kein einmalig schlagender Beweis ist. Aber Glocke heißt doch gar nicht einmalig schlagender Beweis, sagte Alice. Wenn ich ein Wort gebrauche, sagte Goggelmoggel in recht hochmutigen Tönen, dann heißt es genau das, was ich für richtig halte, nicht mehr und nicht weniger. Es fragt sich nur, sagte Alice, ob man Worte einfach etwas heißen lassen kann. Es fragt sich nur, sagte Goggelmoggel, wer der Stärker ist, weiter nichts. Alice war viel zu verwirrt, um darauf noch eine Antwort zu finden, und so sprach Goggelmoggel noch kurz zum Stillschweigen weiter. Sie sind ja recht widerspenstig, manchmal besonders die Verben, die bilden sich am meisten ein. Adjektive lassen sich ja alles mit sich geschehen, aber die Verben haben ihre Zicken. Bei mir allerdings bucht es keins auf. Ununterscheidbarkeit, das ist meine Meinung. Würden Sie bitte so gut sein und mir sagen, sagt Alice, was das heißt? So lässt sich schon besser mit dir reden, sagte Goggelmoggel mit sichtlicher Befriedigung. Mit Ununterscheidbarkeit meine ich, dass wir nunmehr lange genug über dieses Thema gesprochen haben und dass es nicht verfrüht wäre, wenn du dich langsam über deine weiteren Absichten äußern wolltest, da kaum anzunehmen ist, dass du hier rumstehen willst bis in alle Ewigkeit. Dieses Wort hat jetzt aber viel auf einmal heißen müssen, sagte Alice nachdenklich. Wenn ich ein Wort so schwer arbeiten lasse, wie jetzt eben, sagte Goggelmoggel, dann gebe ich ihm auch eine Zulage. Ach, sagte Alice. Denn für eine längere Bemerkung war sie viel zu sehr durcheinander. Folgerung, Weltsicht ist sprachabhängig, Sprache ist machtabhängig. Denken Sie an 1984. Also ist Weltsicht machtabhängig. Übrigens muss man mit Folgerungen, die wir eben da vor uns hatten, vorsichtig sein. Haben Sie mal über Folgerungen nachgedacht? Sie haben immer gefolgert. Hat Ihr Mathematiklehrer Ihnen mal erklärt, wie man folgert? Gewiss nicht. Sondern es ist einfach nur gefolgert worden. Das sitzt drin im Gehirn, Sie können folgern, ist nur zusammengesetzt worden, das Folgern. Aber wie man das macht, folgt. Kennen Sie die Folgerung mit Käse? Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Okay? Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Mithin, je mehr Käse, desto weniger Käse. Irgendwas ist falsch, nicht? Gut, okay. Also Folgerungen sind gefährlich und auch in der Mathematik macht man ganz leicht Fehler, indem man falsch folgert. Wer die Sprachmacht hat, kann vor allem auch Fiktionen aufbauen. Etwas später trifft Alice hinter dem Spiegel auf die Brüder Twiddledee und Twiddledum. Oder auf Deutsch, weiß ich gar nicht, Twiddledee, ja. Gar nicht, sagt Alice empört. Ach so, sie treffen jedenfalls den schwarzen König, also eine der Schachfiguren. Der sitzt in der Ecke und schläft. Und Twiddledee und Twiddledum erklären ihr gerade, was er träumt. Er träumt nämlich sie, Alice, behaupten sie. Alice sagt, gar nicht, rief Alice empört. Und außerdem, wenn ich nur etwas bin, was in seinem Traum vorkommt, was seid ihr denn, möchte ich gerne wissen. Das Nämliche, sagte Twiddledum. Dabei schrie er so laut, dass Alice nun doch lieber sagte, still doch, sonst wächst du noch auf mit deinem Gestrei. Haha, du wirst mir die Rechte, sagte Twiddledum, ihn aufwecken, wo du doch nur in seinem Traum vorkommst, das weißt du doch ganz genau, dass du nicht wirklich bist. Doch bin ich wirklich, sagte Alice und begann zu weinen. Meine Studenten und Studentinnen wollen immer wissen, ob die imaginäre Zahl I wirklich sei. Ja, ist die denn wirklich? Dazu sagt das etymologische Lexikon, das ist also auch eins meiner Lieblingsbücher, und einige Leute halten mich für verrückt, dass ich gerne den lese, einfach wirklich, was sagt es? Zum Adjektiv, Adverb, zum Zeitwort wirken. Und wie kommt es zustande? Die Mystiker in den 13. Jahrhundert haben es gebildet aus wirklich, wirkenlich, wirklich. Die hier geltende Bedeutung, handelt, durch handelt geschehen, ist in einem Tun bestehen, kommt in der Umgangssprache im 18. Jahrhundert abhanden. Die heutige Bedeutung von wirklich, die auf dem Gegensatz zum bloß Gedachten oder Scheinbaren zielt, bereitet sich und so weiter im 15. Jahrhundert vor. Schön. Aber wirklich bedeutet an und sich wirkend. Ja, und wirklich. So, und nun schauen Sie sich mal um hier. Ist I wirklich, die ganze Elektrizität, die hier kommt, ist nur mit komplexen Zahlen gemacht. Das wirkt ungemein. Also, man muss sich überlegen, was man fragt, was wirklich ist. I ist wirklich. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was für ein archaisch und inzwischen wahrscheinlich als falsch erkanntes Wissen in Ihrer ganzen Sprache steckt, mit der Sie den ganzen Tag umgehen und mit der Sie tolle Folgerungen machen? Mein Lieblingswort aus dem etymologischen Lexikon ist Seele. die Seele. Ich glaube nicht an die Seele, aber Seele ist ein tolles Wort. Schreibt sich mit Doppel-E. Und man fragt sich, warum schreibt sich das mit Doppel-E? Seele stammt aus dem Urgermanischen und bedeutet dort die vom See stammende, zum See gehörende. Und das liegt daran, dass bestimmte Seen den Germanen als Aufenthaltsort der Seelen vor der Geburt und nach dem Tode galten. Das liegt in Seele drin. Und seien Sie sicher, irgendwo ist das bei Ihnen auch im Gefühl noch drin, dieses Gefühl Seele und See, die Verbindung zum See. Das in vielen Worten ist eine Verbindung da, die Sie selber überhaupt nicht sehen. Die Worte beinhalten Dinge, die Sie selber gar nicht merken, und mit diesen Inhalten machen Sie Folgerungen und glauben dran. Aber wie können wir auf der anderen Seite irgendwelchen Kommissionen erlauben, die Schreibweise unserer Worte einfach zu ändern? Dummen Kommissionen, die zum Beispiel einfach nicht erlauben, dass ein Politiker wiedergewählt wird. Alles, was ihm heute noch verbleibt, ist, wieder gewählt zu werden. Ja? So wär's wie, aber das ist ein starker Unterschied. Wiedergewählt bedeutet, Sie müssen schon eine bestimmte Anzahl von Stimmen auf sich vereinen. Aber wieder mal gewählt heißt, irgendjemand hat den auch gewählt. So, und damit haben sich diese Herren, die das geschrieben haben, liebe Kollegen aus dem Universitätsklinikum Hamburg, Hans-Peter Beck-Bornhold und Hans-Hermann Duppen, die da auch Mathematiker sind, die haben Bücher geschrieben, Der Hund, der Eier legt, und ich habe dieses Buch auch nochmal beschaffen lassen, hier, weil ich an sich daraus vorlesen wollte, ist jetzt nicht passiert. Ich habe aber extra darauf bestanden, dass die erste Ausgabe genommen wird, wo noch richtig historisch gesprochen wird, weil sämtliche Sachen, die da drin stehen, sind überhaupt nicht mehr verstehbar, weil irgendwelche Kommissionen Sprache kaputt gemacht haben. Auch hier eine Bildung liefert keine Wahrheit, weil das also zerstört werden kann. Und ich lese jetzt noch ein kleines Stück vor aus Terry Pratchett, Lügen für Kinder. Was ist Lügen für Kinder? Das nennt man normalerweise unter dem Wort Bildung. Mit Hilfe von Bildung geben wir eine Idee von einer Generation an die nächste weiter. Wenn wir Computer werden, können wir unseren Geist auf unsere Kinder kopieren, damit sie in Übereinstimmung mit den Ansichten aufwachsen, die uns lieb und teuer sind. Nun ja, im Grunde täten sie das nicht, obwohl sie auf diese Weise anfangen könnten. Bildung hat einen Aspekt, auf den wir sie aufmerksam machen möchten. Wir nennen ihn Lügen für Kinder. Uns ist bewusst, dass manche Leser etwas gegen das Wort Lügen haben könnten. Auf einer wissenschaftlichen Konferenz gerieten Ian und Jack in schreckliche Schwierigkeiten mit ein paar Schweden, die den Ausdruck wörtlich und fürchterlich ernst nahmen und etliche Tage damit zubrachten, zu widersprechen, es seien keine Lügen. Es ist eine Lüge. Und es ist, wenn auch in den besten, auch aus den besten Gründen, so doch eine Lüge. Eine Lüge für Kinder ist eine Behauptung, die falsch ist, aber trotzdem das Denken des Kindes zu einer richtigen Erklärung hinführt, zu einer Erklärung, die das Kind nur dann zu schätzen weiß, wenn es zunächst mit einer Lüge vorbereitet wird. Zum Beispiel das Niels-Bohrsche Modell für die Atome. Bekanntlich falsch. Wir wissen, trotzdem haben wir es an den Schulen, weil erstmal für die Kinder nichts anderes zu begreifen ist. Klapperstoff ist auch eine Lüge für Kinder, ist etwas plumper, aber hilft auch manchmal.